Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Stellen wir uns für einen Moment die typische Schnellladestation an der Autobahn vor. Autos kommen, sie laden und dann fahren sie weiter. Aber was wäre, wenn diese Ladepunkte nicht nur Energie abgeben, sondern selbst ein aktiver Teil des Stromnetz oder des Stromsystems werden? Wenn sie Schwankungen im Netz ausgleichen, dabei sogar zusätzliche Erlöse erzielen könnten? Genau das passiert gerade. In Norwegen haben Recharge und FlexiCharge zusammen mit Partnern wie Chempower und auch Alpitronic ein Projekt gestartet, das europaweit für Aufsehen sorgt. Das erste öffentliche Schnellladenetzwerk, das in ein virtuelles Kraftwerk integriert ist. Ich hoffe, ich habe das so richtig erklärt. Wir werden es gleich erfahren, ob das stimmt, wie das funktioniert und warum diese Technologie so wichtig für die Energiewende ist und was das für die Zukunft von der Ladeinfrastruktur im Allgemeinen bedeutet. Darüber sprechen wir dann heute mit Max Brandt, CEO und Co-Founder von FlexiCharge.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Hallo Max, hi, schön, dass du heute zu Gast bist. Du warst schon mal bei uns im Electric Jobs Rubrik Podcast da, wo wir auch Jobs vorstellen, jetzt heute wirklich als kompletter Gast für die komplette Folge. Wir freuen uns unheimlich und ja, wir haben uns kürzlich auch mal wieder bei einem Branchenevent kurz getroffen und jetzt schon zack sitzen wir hier. Viele Grüße auch ans Team, so schnell geht es hier bei Bytes and Batteries manchmal. Stell dich doch bitte kurz mal vor, auch wenn dich vielleicht einige schon kennen, und erzähl uns ein bisschen was über die Idee von FlexiCharge. Wer seid ihr, was macht ihr, wie ist so die Idee entstanden und wo steht ihr denn heute?
Ja, vielen lieben Dank, Jörg, für die Einladung. Hallo auch zu Ben. Freut mich sehr, hier heute zu sein. Auch das zweite Mal jetzt in dem Podcast. Vielleicht einmal ganz kurz zu mir. Name Max Brandt. Ich bin einer der drei Mitgründer von FlexiCharge. Wir haben FlexiCharge vor jetzt knapp schon 4,5 Jahren gegründet. Das Ziel von Anfang an war, Ladeinfrastruktur intelligent mit dem Stromnetz zu verbinden oder zu vernetzen. Daher auch der Name FlexiCharge. Wir waren, glaube ich, ein bisschen vor unserer Zeit mit der Idee. Sprich, es dauerte etwas, bis wir dann auch wirklich im Markt Zugang gefunden haben. Und ich sag mal, jetzt seit 2 Jahren in etwa sind wir in der Kommerzialisierung unserer Technologie. Ganz grundsätzlich haben wir uns ganz am Anfang schon dafür entschieden, auf kommerzielles Laden zu gehen. Sprich, wir haben 2 Haupt-Use Cases. Das ist einmal das Laden an Schnellladehubs an den Autobahnen oder in Innenstadtbereichen. Und der zweite Use Case ist das Schnellladen im Depot für Logistik. Das ist der Bereich, wo wir jetzt zukünftig auch ein sehr, sehr großes Chancen- und Wachstumsfeld sehen. Wir kümmern uns als Spezialist um die Themen Lastmanagement, Anbindung, Netzbetreiber, Batterieintegration, Energiemanagement, wenn es eben auch um den Einsatz von Batterien geht, aber auch Energiemanagement für das Laden von Schwerlastfahrzeugen beispielsweise. Und dann als dritten Teil auch die Aggregation, darüber, wo wir heute sprechen, Aggregation von Ladeinfrastrukturen in eine sogenannte Virtual Power Plant, um eben das netzdienliche Laden nicht nur pro Standort, sondern auch regional oder überregional netzdienlich zu gestalten.
Ja, vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall extrem interessant und ich glaube auch, dass ihr damals, wir haben euch ein bisschen verfolgt vom Podcast aus, auch ein bisschen eurer Zeit voraus wart und das kommt euch jetzt natürlich zugute, genau für diese Projekte. Viele starten ja jetzt erst damit mit Ideen und ihr seid schon voll drin und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sprechen wir heute tatsächlich über eine Weltneuheit. Ist das so richtig?
Ja, unserer Information nach zumindest sind wir die Ersten, die ein rein DC-Schnellladenetzwerk, was öffentlich betrieben wird, in eine sogenannte Virtual Power Plant aggregiert haben. Und mit dieser Virtual Power Plant stellen wir Frequenzregelleistung bereit. Also es geht darum, Frequenzschwankungen aus dem Stromnetz auszugleichen. Und hier nutzen wir die flexible Kapazität, die uns eben auch das Schnellladen bietet, um schwedischen Netz in diesem Fall die Netzfrequenz stabil zu halten und damit es zu schaffen, dass die Ladeinfrastruktur Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems ist.
Sehr interessant. Ja, virtuelles Kraftwerk, das klingt immer so ein bisschen, Strom, ist der denn virtuell? Den kann ich doch verwenden. Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer in die Praxis kurz mal einsteigen? Wenn ich das jetzt zum Beispiel jemand erklären müsste, der jetzt nicht aus unserer Branche ist. Ich habe dich verstanden und ich glaube, der Ben auch. Aber manchmal finde ich selber, ja, es klingt doch komplexer, als es eigentlich ist.
Ja, vielleicht einmal den Begriff, warum nennt man es virtuell? Grundsätzlich geht es darum, wir haben zwei Möglichkeiten der Optimierung. Eine Optimierung pro Standort und eine übergeordnete Optimierung standortübergreifend. Und da kommt der Begriff virtuell her, weil wir schließen, in diesem Fall sind das 65 Standorte, diese 65 Standorte schließen wir virtuell, also in unserer Software zusammen und betrachten den in der übergeordneten Optimierung wie ein Standort. Sprich, wir aggregieren alle aktuellen Ladeleistungen in diesem zusammengeschlossenen Superstandort virtuell und können dann darauf regeln. Das heißt, wir können ein Signal senden oder empfangen, beispielsweise eine Reduktion von einer Megawatt Leistung. Und diese Megawatt Leistungsreduktion, die verteilen wir dann erst auf alle Standorte, dann auf alle aktiven Ladesessions und disaggregieren das wieder runter. Und das ist letzten Endes das, was man als virtuell betrachtet, dass man nicht ein großes Kraftwerk hat, wie das typischerweise früher so war, sondern heute hat man Dezentralisierung im Verbrauch und auch in der Erzeugung. Und diese ganzen Kleinstandorte, die schließt man eben zusammen zu einem großen virtuellen Standort und den optimiert man dann.
Super erklärt, vielen Dank. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr konzentriert euch momentan bereits auf das Thema öffentliches Schnellladen und Depotladen soll zukünftig mit dazukommen. Warum sind denn diese beiden Bereiche besonders geeignet, um Teil von einem virtuellen Kraftwerk zu werden?
Grundsätzlich haben wir uns erstmal angeschaut, wie sich der Markt entwickelt. Man kann sagen, dass Schnellladepunkte machen nur 3% an der Gesamtanzahl an Ladepunkten aus. Das heißt, wenn 100 Ladepunkte installiert werden in der E-Mobilität, dann sind nur 3 davon Schnellladepunkte. Aber diese 3 Schnellladepunkte, die stehen für 55% der installierten Kapazität. Das heißt, hier habe ich einen extrem großen Hebel. Und das ist der Grund, warum wir uns frühzeitig auf das Schnellladen fokussiert haben. Wir haben sehr hohe Leistungsdichten pro Standort. Wir haben mittlerweile Standorte von unseren Kunden auf unserer Plattform mit über 10 Megawatt installierter Ladeleistung. Und diese Standorte, die stellen auch eine große Thematik für das Netz dar. Also der Netzanschlusspunkt muss diese Leistung ja auch bereitstellen können. Und was wir mittlerweile sehen, ist, dass Netzbetreiber sich immer schwerer damit tun, so viel Netzanschlussleistung an einem Knotenpunkt bereitzustellen. Und das wird im Passagier-, also im Personal-Vehicle-Bereich, da findet das mittlerweile noch gut statt. Aber für die LKWs wird das wirklich zum Problem, weil da brauche ich vielleicht auch mal 100 Megawatt pro Standort. Und dann sprechen wir fast von einer Kleinstadt, ne? Und deswegen haben wir uns auf diesen Bereich konzentriert, weil wir sagen, okay, die Problematik, die wir adressieren, die tritt hier wirklich auf. Und dann Schnellladen, das ging auch so ein Stück weit, um zu zeigen, es gibt am Ende 2 Wege. Der eine Weg ist, wir erlauben den Netzbetreiber abzuregeln, wenn der Netzbetreiber das für notwendig hält. Man spricht von Curtailment, das ist dann außen gesteuert. Und der andere Weg für die Betreiber von Ladeinfrastruktur ist zu sagen, wir sind Teil der Lösung, wir stellen flexible Kapazität bereit, werden dafür aber auch entlohnt. Und hier ging es uns jetzt mit unserem Kunden Recharge zusammen auch einfach mal darum zu zeigen, hey, das ist möglich und vielleicht ist Curtailment notwendig in absoluten Extremfällen, aber für den Regelfall muss es einen Weg geben, wo dann eben auch der Betreiber der Ladeinfrastruktur dafür entlohnt wird, die Flexibilität bereitzustellen und ultimativ kommt das Ganze dem Fahrzeugfahrer zugute. weil das sich natürlich auf die Preisgestaltung des öffentlichen Ladens auch auswirken wird.
Super gut, vielen Dank. Sehr detailliert. Ich würde gerne nochmal die gleiche Frage vom Ansatz stellen, die Jörg vorhin gestellt hat. Wenn du das Ganze jetzt nochmal in einer sehr einfachen Form für unsere Zuhörer mit erklären könntest, welchen konkreten Beitrag leistet denn die Lösung für die Netzstabilität und die Energiewende?
Also grundsätzlich, wenn wir aus dem Blickwinkel der Energiewende draufschauen, sehen wir, dass sich mehr und mehr Fluktuation im Stromnetz befindet. Und das liegt einfach daran, dass Erzeugung nicht mehr einfach nur gesteuert werden kann, sondern Erzeugung passiert spontan mehr oder weniger durch Strom und Wind. Das heißt, wir haben mehr und mehr Volatilität. Und diese Volatilität im Stromnetz sorgt dafür, dass er grundsätzlich immer ein Gleichgewicht bestehen muss. Also die Nachfrage muss immer gleich dem Angebot sein. Und man kann aus dem Stromnetz nur so viel rausnehmen, wie reingebracht wird. Und jetzt geht es darum, die Verbraucher, die wir flexibilisieren können, dass wir die eben auch flexibilisieren. Das heißt, dass die auf Angebotsschwankungen schnell reagieren können mit einer Nachfrageanpassung. Das ist jetzt vielleicht alles noch ein bisschen sehr theoretisch, aber im Grunde geht es wirklich darum, dass Angebot und Nachfrage sich immer die Waage halten müssen. Das klappt nicht immer. Und in dem Fall, wo das nicht klappt, verändert die Frequenz im Netz, ihr verlässt das Band, was letzten Endes das normal ist. Und dann müssen andere Verbraucher eben ihre Flexibilität bereitstellen und wieder das Netz in Stabilität führen. Ansonsten passieren Dinge, wie wir sie in Spanien dieses Jahr gesehen haben, dass eben das Netz auch wirklich abrauschen kann. Und hier kann Schnellladeinfrastruktur mit ihren hohen Leistungen, gerade aggregiert, sehr, sehr hohen Leistungen, also wir sprechen hier von mehreren 100 Megawatt teilweise, kann hier kurzfristig einen Beitrag leisten.
Super gut erklärt, vielen, vielen Dank.
Dann mache ich mal weiter, denn es geht natürlich in Netzstabilität und Spanien hat, glaube ich, jeder mitbekommen, auch wenn man sich jetzt nicht so für Energie interessiert oder E-Mobilität. Das war auf jeden Fall ein Thema. Das ist ja auch so immer so ein bisschen die Angst. Jetzt kommen ganz viele Elektroautos, wo soll der Strom herkommen? Ja, da ist ja auch viel Unwissen dabei. Aber das Thema Netzstabilität ist ein Thema, das, sage ich mal, übergeordnet in der Bevölkerung sehr, sehr wichtig ist. Da tragt ihr zu bei, aber wie lässt sich denn dieses Konzept auch wirtschaftlich nutzen, beziehungsweise lässt es sich auch wirtschaftlich nutzen? Also welche neuen Erlösmodelle entstehen denn da für die Betreiber von Ladeinfrastruktur? Wir sprechen da von CPOs, also Charge Point Operatoren.
Ja, also grundsätzlich, wenn man jetzt in dem Fall, den wir jetzt uns angeschaut haben, also Frequenzregelleistung bereitstellt, dann funktioniert das so, dass man im Voraus, sprich 12 oder 24 Stunden im Voraus, sagt, wie viel flexible Kapazität man hat. Das ist jetzt im öffentlichen Ladefall, spricht man in etwa von 20% der Leistung, weil wir wollen ja nicht, dass jemand an der Ladestation steht und auf einmal gar nicht mehr laden kann. Es geht wirklich um einen kurzen Zeitraum, wo maximal die Ladeleistung um bis zu 20% gedrosselt werden kann. Das forecasten wir und stellen dem Netzbetreiber bereit und sagen, das können wir liefern zu dem Preis. Dann gewinnen wir in einer Auktion diese Bereitstellungsverpflichtung gegenüber ein Entgelt, was wir dann bekommen. Und dann schauen wir uns die Netzfrequenz tatsächlich an. Und nur wenn die Netzfrequenz dann wirklich ihr Optimalband verlässt, aktivieren wir auch. Das heißt, es ist eigentlich zum Großteil tatsächlich eine passive Einnahmequelle für den Betreiber, weil nicht immer muss aktiviert werden, wenn man auch eben die Flexibilität verkauft hat. Und wenn aktiviert wird, dann ist das jetzt mit diesem spezifischen Produkt, was wir dort anbieten. Also hier sprechen wir von Frequency Containment Reserve, Frequenzregelleistung, die dann im Durchschnitt für 11 oder maximal 12 Sekunden bereitgestellt werden muss. Also es geht um wirklich kurze Bereitstellung und dementsprechend ist der Einfluss auf den Fahrzeugfahrer relativ gering und gleichzeitig eröffnen wir ein zusätzliches Umsatzpotenzial für den Betreiber.
Ja, cool, danke. Also du hast gerade schon ein paar schöne Sachen erklärt, die mich jetzt interessiert haben, denn im Vergleich zu dir oder zu euch sind wir natürlich interessierte Laien, sage ich ja immer. Und die Frage ist ja wirklich, was bedeutet es denn konkret? Es ist ja nicht so, dass eine halbe Stunde ein Ladepark überhaupt nicht mehr funktioniert, weil der jetzt eine halbe Stunde das Netz stabilisiert, sondern du hast es von 11 bis 12 Sekunden gesprochen, also wenige Sekunden, wenn dann diese Stromspitzen anstehen. Und da habe ich jetzt nochmal eine Frage einfach, wie merkt ihr das? Dann kündigt sich das dann vorher an, denn es muss ja natürlich automatisiert passieren.
Wir greifen tatsächlich hochfrequent die Frequenzmesswerte vom Netz ab und haben dann einen hochperformanten Regelungsalgorithmus, der eben dann auch so schnell diese Bereitstellung liefert. Das ist tatsächlich Echtzeit. Echtzeit geht natürlich nicht, aber es ist so nah dran an Echtzeit wie nur irgendwie möglich. Und das war ehrlicherweise technisch auch die größte Herausforderung. Wir haben ja auch mit den Ladestationsherstellern schauen müssen, wie schnell verarbeitet die Ladestation eigentlich so ein Signal. Gerade bei Dispenser-Systemen, also da hat man einen Hauptinverter und mehrere Endpunkte oder mehrere Ladepunkte da dran, sehr, sehr ähnlich zu einer normalen Tankstelle vom Design. Da geht es dann eben darum, wie die einzelnen Batteriestacks oder der einzelnen Inverterstacks tatsächlich miteinander kommunizieren, damit dann eben auch die Ladestation schnell genug reagiert. Also da haben wir sehr, sehr eng mit den Partnern auf der Hardware-Seite zusammengearbeitet, da IPtronic und Campower zu nennen, um das dann eben auch zu realisieren und die Reaktionszeiten so schnell hinzubekommen, dass es am Ende auch funktioniert. Schnelligkeit ist definitiv die Kernherausforderung.
Ja, das ist spannend. Wahrscheinlich ist es dann so gefühlt Echtzeit. Genau, das war so ein bisschen die Frage und du hast es super gut erklärt, Max. Wie spielen denn diese ganzen Komponenten zusammen? Gerade wenn du Satelliten hast und hast dann eine zentrale Steuerungseinheit, sage ich mal, und ja vielleicht noch irgendwie Thema Batteriespeicher. Also das ist ja nicht nur eine Ladesäule. Ja, in so einem Ladepark, da spielt so viel zusammen und du musst es bemerken, es muss sofort umschalten. Alle Komponenten müssen da auch zusammenspielen. Und das finde ich natürlich besonders beeindruckend und ja auch noch so diese Vorhersage. Du merkst es und es muss sofort passieren. Also das ist spannend und du hast es ganz toll erklärt. Ich glaube, das macht dieses für Laien jetzt komplexe Thema doch ein bisschen greifbarer auf jeden Fall. Also für mich, glaube ich auch, Ben nickt auch. Ja, Max, wie skaliert man denn so ein Modell von dem Pilotprojekt zu einem flächendeckenden Ansatz? Und meine Frage an dich und auch an FlexiCharge, ich kann mir vorstellen, dass bei euch jetzt relativ viele Anfragen eingehen oder schon eingegangen sind und vor allem eingehen werden, wenn sich das Ganze jetzt im Feld etabliert. Man sieht, oh, das läuft ja wirklich.
Ja, definitiv. Also wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen viele Anfragen quer durch Europa bekommen von Betreibern, die auch einfach wissen, dass sie sich in dem Bereich langsam aufstellen müssen. Also ich glaube, wir merken alle als E-Fahrzeugfahrer, dass das Laden an der öffentlichen Ladesäule immer noch sehr, sehr viel Geld kostet. Das heißt, momentan sind die Margen für Betreiber relativ hoch. Das wird sich radikal ändern in den nächsten 3 bis maximal 4 Jahren und ein wirklicher Preiswettbewerb stattfinden. Und man kann natürlich nur auch eine Preisführerschaft erzielen, wenn man alle Umsatzpotenziale auch mitnimmt. Also von daher ist das Interesse auf jeden Fall gestiegen. Da gibt's natürlich Unterschiede, was die Märkte angeht. Wir haben in den nordischen Ländern, also wir sind ja in Kopenhagen ansässig, also Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, die sind schon relativ weit, was die Flexibilisierung der Stromnetze angeht. Aber wir sehen jetzt eben auch in Deutschland und in den Niederlanden großes Interesse, da aufzuholen. Unser Ansatz ist, wir machen das sehr, sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden. Wir verstehen, dass wir noch sehr, sehr am Anfang von dieser Technologie sind, zumindest was Ladeinfrastrukturen, Schnellladeinfrastrukturen angeht. Das heißt, es geht mittelfristig über Pilotprojekte mit Betreibern in unterschiedlichen Regionen. Wir werden jetzt dieses Jahr noch in Dänemark aktiv werden und wir werden nächstes Jahr in Deutschland und auch den Niederlanden erste Projekte starten. Und dann ist ein weiterer Schlüssel tatsächlich die stationären Batteriespeicher, die jetzt auch wirklich einen Boom erleben im öffentlichen Laden. Das heißt, neben der eigentlichen Ladeinfrastruktur wird noch ein Pufferspeicher installiert, der einmal dafür sorgt, dass man generell einen geringeren Netzanschluss braucht und zum Zweiten natürlich auch Flexibilität bereitstellen kann. Diese Batteriespeicher, da haben wir jetzt uns auch sehr, sehr früh, schon vor 1,5 Jahren, auf dieses Thema fokussiert. Also wir optimieren Batteriespeicher, wenn sie neben einer Ladeinfrastruktur stehen, also nicht alleinstehend. Das ist dann auch so ein Stück weit unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben jede Ladestation mit jedem stationären Energiespeicher verbinden können und dann übergeordnet auch optimieren können. Und da sehen wir sehr, sehr großes Skalierungspotenzial. Und ich denke mal, dass wir Ende nächsten Jahres eigentlich mehr oder weniger in Nord- und Westeuropa flächendeckend hier auch eine Vermarktung und Optimierung anbieten können. Das geht natürlich auch nur mit Partnern. Wir machen nicht alles selber, das ginge gar nicht. Wir sind keine Stromhändler, wir sind auch keine Flexibilitätshändler. Wir arbeiten eben mit sogenannten Balance Service Providern zusammen, die eben am Ende den Handel für uns übernehmen. Und genau, da skalieren wir sehr, sehr gut über Partnerschaften, weil alles alleine wird schwierig.
Sehr, sehr schlau, was ihr als Flexi-Charge mit anbietet. Was mich noch abschließend interessieren würde, du hast jetzt mit angesprochen, Deutschland, Niederlande, Dänemark geplant. Ist das Modell nicht eigentlich auch besonders geeignet für Länder mit schwächerem Stromnetz, also mit stärkeren Schwankungen?
Grundsätzlich ja, man muss sich das aber anschauen. Also jetzt nochmal Beispiel Spanien. Spanien hat keinen Flexibilitätsmarkt bislang. Und daraus resultieren vielleicht auch die schwächeren Stromnetze, ohne jetzt Spanien kritisieren zu wollen. Aber wir sehen grundsätzlich, dass Netzstabilität hat eine ganz starke Korrelation zu Bruttoinlandsprodukt. Also nur die wirklich erfolgreichen Nationen, Industrienationen haben überhaupt einigermaßen stabile Stromnetze. Und dann sehen wir auch ein Gefälle, was die Digitalisierung angeht. Also das Beispiel Deutschland und den Nordics, wo wir hier in den Nordics eben schon flächendeckend intelligente Stromzähler ausgerollt haben. Das ist in Südeuropa teilweise auch der Fall. Aber da sind eben viele Faktoren, die da reinspielen. Und am Ende ist das Netzdesign entscheidend. Also wie viele Flexibilitätsprodukte gibt es überhaupt? Da sind die Behörden letzten Endes gefragt und auch die großen Übertragungsnetzbetreiber, die am Ende das alles technisch organisieren, hier nachzuziehen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich von Land zu Land. Man muss dazu sagen, diese Frequenzregulierung, über die wir jetzt heute gesprochen haben, die ist nur ein kleiner Teil. Es geht natürlich auch um Intraday- und Imbalance-Märkte. Also da geht es dann wirklich darum, nicht nur Frequenzregelleistung bereitzustellen, sondern wirklich Energie zu gewissen Zeiten einzukaufen und verzukaufen und aus dem Spread zwischen Einkauf und Verkauf Geld zu machen. Da haben wir jetzt auch auf europäischer Ebene mehr und mehr Standardisierung. Es geht jetzt Richtung 15 Minuten Intraday-Pricing anstatt einer Stunde. Also es wird immer kleinteiliger auch hier. Und da bieten sich viele, viele Chancen. Aber grundsätzlich sind die Märkte eben unterschiedlich weit, was das angeht. Und die Nordics sind so ein bisschen Sonderfall, weil sie eine eigene Netzregion haben. Wenn wir jetzt noch einmal ein bisschen auf Stromnetze eingehen, es gibt ein zentraleuropäisches Netz, da sind eigentlich alle zentraleuropäischen Staaten dran. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Grundstabilität mit französischem Atomstrom, deutschen Erneuerbaren, polnischer Kohle, die alle zusammen agieren. Dann stabilisiert sich das ganz gut von selber. Die Nordics haben ihre eigene Netzzone und die ist charakterisiert durch sehr, sehr viel Land und wenige große Hubs dazwischen. Das heißt, es ist ein relativ hoher Bedarf für flexible Leistung grundsätzlich schon mal hier, falls irgendetwas schiefläuft, also ein großer Verbraucher oder ein großer Erzeuger ausfällt. Und dementsprechend hat man sich auch früher mit dem Thema hier beschäftigt und das dauert jetzt eben ein bisschen, wird aber in den anderen Märkten genauso passieren.
Interessant. Dankeschön, Max. Ich glaube, wir haben jetzt dieses komplexe Thema von außen sehr, sehr gut aufgerollt. Du bist super in die Details reingegangen und wir haben auch, glaube ich, jetzt verstanden, welche Chancen euer Projekt bietet. Und ja, Bens Abschlussfrage, dass es jetzt für Länder mit schwächeren Stromnetzen nicht so einfach ausgerollt werden kann, weil da sind wir irgendwie so davon ausgegangen, haben gedacht, hey, genau dafür ist es ja vielleicht auch spannend, denn wir haben jetzt vor allem auch in den Nordics wahrscheinlich weniger Stromausfälle als jetzt in anderen Ländern. Global gedacht gibt es da natürlich wahrscheinlich auch noch viele Herausforderungen, aber sicher auch Chancen. Hat Spaß gemacht. Max, jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss zu dir. Die ganzen Menschen, die jetzt eher technisch versiert sind, haben immer Angst vor persönlichen Fragen. So unsere Erfahrung. Jetzt wollen wir noch mal wissen, du hast schon gesagt, oh, ich spreche so viel Englisch, aber du bist ja Deutscher und hast in den Nordics gegründet. Hast du dort denn gegründet damals, oder habt ihr damals gegründet? Du bist ja einer von drei Gründern, auch Co-Founder trotz CEO-Titel. Habt ihr damals dort gegründet, weil die Bedingungen einfach besser sind, wenn man dort ein Startup damals hochziehen möchte, als jetzt zum Beispiel in Deutschland? Das interessiert uns ja natürlich auch.
Ja, also grundsätzlich hat das tatsächlich in unseren Überlegungen eine Rolle gespielt. Ich habe davor schon einmal gegründet, damals in Deutschland. Das heißt, ich wusste auch um die Randbedingungen, was eine deutsche Gründung nach sich zieht. Dann hat aber auch so ein bisschen der Zufall hier in die Karten gespielt, weil zum Gründungszeitpunkt wir tatsächlich als drei Gründer alle in Dänemark auch ein Stück weit verwurzelt waren. Also ich bin gerade nach Kopenhagen gezogen für meinen Master. Unser CTO Robert Brehm war damals noch Professor in Dänemark und Jan Köster, unser Chief Commercial Officer, hat für einen dänischen Mittelständler im Vertrieb gearbeitet. Und dementsprechend bot sich das, sage ich mal, an, dann auch Dänemark als Standort zu nehmen. Dann haben wir aber nochmal tatsächlich alle Karten auch auf den Tisch gelegt und uns überlegt, okay, was macht am meisten Sinn? Und da muss man schon sagen, dass ein vollständig digitalisiertes Ökosystem Gründern schon einfach viel, viel abnimmt am Anfang und es sehr, sehr einfach macht. Also das fängt damit an, dass man in den ersten Jahren seinen Jahresabschluss einfach selber machen kann. Man braucht keinen Notar. Also diese ganzen, in Deutschland fängt es ja schon mal an, um überhaupt zu gründen, ist man irgendwie schon 2.000, 3.000 Euro los. Und gerade am Anfang ist das relativ viel Geld und eigentlich unnötig. Und da gibt es hier einen einfacheren Einstieg. Und dann ist eben auch das Ökosystem in Kopenhagen ein gutes. Also trotz dessen, dass Dänemark so ein kleines Land ist, gibt es hier gute Wagniskapitalgeber, natürlich nicht so groß wie beispielsweise Berlin oder München, das ist auch klar, aber am Ende hat es für uns am meisten Sinn gemacht und ich würde es nicht bereuen. Mittlerweile haben wir auch eine GmbH in Deutschland wieder, aber das ist mehr ein notwendiges Übel, als dass wir das gemacht haben, weil Deutschland ein super Standort ist. Das muss ich schon leider so deutlich sagen.
Ja, das haben wir uns schon gedacht und das ist natürlich spannend, das nochmal jetzt von dir zu hören. Ja, Max, vielen Dank, dass wir dich hier am Schluss auch nochmal aus der Reserve locken konnten, so ein bisschen die Geschichte auch hinter FlexiChart. Wir wollen ja ein bisschen immer hinter die Kulissen blicken und toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Toll, dass ihr so früh dran wart und jetzt profitieren ganz, ganz viele davon. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die Zukunft und vor allem freuen wir uns darauf, dich sicher auch mal wieder oder die Kolleginnen und Kollegen von FlexiChart hier mal wieder in der Zukunft im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, euch da draußen hat die Folge gefallen mit Max Brandt, CEO von FlexiChart und natürlich lasst uns gerne eine Bewertung da. Darum bitten wir immer, das hilft uns unglaublich, diesen Podcast auch weiterzuführen und den auch bekannt zu machen. Das läuft ja auch ganz gut. Wir haben vielleicht nicht so ein Wachstum wie ihr jetzt bei euch, Max, bei FlexiChart, aber auf jeden Fall geht's voran. Wir sind jetzt, glaube ich, schon wir steuern auf Folge 110 zu und wir sind immer noch dabei seit Jahren und es macht uns großen Spaß. Vor allem dank Gästen wie auch dir. Max, ganz liebe Grüße in die Nordics und wir wünschen euch alles Gute weiterhin. Ciao.
Vielen Dank.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.